Wenn Eltern in der Art wüssten, was Kinder erleben, hätten wir am nächsten Tag ein europaweites Social Media Mindestalter ab 16.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Sherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Gehören Smartphones in Kinderhände und wenn ja, ab welchem Alter? Kaum eine Frage beschäftigt Eltern heute mehr. Schließlich lastet ein enormer Druck auf Müttern und Vätern, ihre Kinder durch eine digitale Welt zu begleiten, die sich natürlich rasend schnell verändert. Passend dazu fragt die Körberstiftung jährlich die Sorgen und Bedürfnisse von Eltern ab. Und die diesjährigen Ergebnisse offenbaren ein erstaunliches Spannungsfeld. Während der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen im Vorjahr noch das Sorgenthema Nummer 1 war, glaubt in der aktuellen Befragung von 2026 trotzdem jeder Zweite, dass Social Media kaum Einfluss auf die Psyche der eigenen Kinder hat. Ist das Verdrängung oder schlicht Überforderung im dicht gepackten Familienalltag? Mein heutiger Gast kennt die digitale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen wie kaum ein anderer. Daniel Wolf ist Gymnasiallehrer, ehemaliger Silicon Valley-Korrespondent und Autor des Bestsellers Allein mit dem Handy. Seit fast 10 Jahren tourt er als Digitaltrainer durch Deutschlands Schulen. Wir sprechen heute darüber, wie Eltern entlastet werden können und wie Medienerziehung auf Augenhöhe gelingt. Herzlich willkommen, Daniel Wolf.
Hallo, wunderschönen Tag.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und finde das Thema unheimlich spannend, auch aus persönlichen Gründen natürlich. Aber lassen Sie uns mal direkt den Reality-Check machen und mit einer Zahl aus der Umfrage einsteigen, die mich persönlich besonders überrascht hat. Denn 90% der befragten Eltern glauben, gut zu verstehen, wie Medien unsere Gesellschaft beeinflussen. Fast 2/3 sagen, sie wüssten genau, was ihre Kinder im Netz machen. Sie wissen das natürlich besonders gut. Sie sind jede Woche an Schulen unterwegs in ganz Deutschland. Deckt sich dieses Selbstbild der Eltern mit dem, was Sie in den Klassenzimmern zu hören bekommen?
Nein.
Das ist eine ganz klare Antwort.
Das kann man selten so klar verneinen wie in diesem Fall. Also es ist wirklich grotesk. Man sollte gleichzeitig die Kinder dazu fragen, was sie denken, wie viel ihre Eltern von dem mitkriegen, was sie selbst erleben. Da würde schon ein großer Kontrast entstehen, meiner Meinung nach. Und wissen Sie, da gibt es ungefähr 1000 Anknüpfungspunkte, die man sofort ergänzen könnte, wo Eltern im Prinzip völlig im Dunkel tappen. Aber immerhin, ich war früher auch mal ein Vater, der so dachte. Ich dachte, ich weiß Bescheid, was meine Kinder so erleben, bis ich dann eines Tages einen sehr deutlichen Reality-Check erlebt habe. Und ich glaube, dass das eine deutliche Überschätzung ist der Eltern.
Ja. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich noch. Was ich gern von Ihnen wissen würde, jetzt aus persönlicher Perspektive, meine eigenen Kinder sind noch etwas jünger, sie haben noch kein Smartphone, aber ich erwische mich selbst natürlich als Mutter immer wieder dabei, wie schwer es ist, das eigene Handy konsequent wegzulegen. Und dann frage ich mich natürlich, auch wenn meine Kinder noch etwas jünger sind, wie sehr prägt unser eigenes Nutzungsverhalten, also das der Eltern, in den ersten Lebensjahren eigentlich die Medienkompetenz der Kinder und wann beginnt diese Medienerziehung eigentlich, über die wir hier sprechen?
Die beginnt, also man könnte jetzt, wenn man es etwas überspitzt sagen sollte, schon im Mutterleib.
Okay.
Also ich glaube tatsächlich, als mein Buch rauskam zum Beispiel, habe ich von vielen Medien Anfragen bekommen, von Frauenzeitschriften zum Beispiel, die mich gefragt haben, ob nicht doch beim Wickeln ein Tablet in Ordnung ist, weil sonst halten die Kinder ja nicht still. Oder auch beim Essen von Kleinkindern und Babys, ob die da nicht aufs Tablet schauen dürfen. Immer wieder erreichen mich solche Fragen wirklich über den Medienkonsum von Kleinstkindern und Kleinkindern. Also hier haben wir in der Gesellschaft noch kein Bewusstsein. Das muss man ehrlich sagen. Ich glaube, dass wir tatsächlich, es klingt etwas kurios zu Beginn, in der Schwangerschaftsberatung sollten wir bereits anfangen mit Medienerziehung für die Eltern. Weil sonst, ich glaube, Medienerziehung geht los, im Prinzip ab Geburt. Ja, wir haben viele Eltern unterschätzen, wie genau Kinder sie beobachten. Ich kann zum Beispiel beisteuern aus meinen Workshops, über 90% der Grundschülerinnen und Grundschüler weiß die PIN-Nummer vom Smarty von ihren Eltern. Das ist sehr interessant, weil wenn ich die Eltern am Abend frage, dann kommt daraus 20%. Ja? Also die Eltern denken, dass 20% der Kinder in etwa ihre PIN-Nummer wissen, aber die Kinder berichten, sie wissen zu 90% und etwa zu 50% heimlich. Ja? Mhm. Und das ist schon der einfachste Hinweis. Die Kinder, die noch kein Smartphone haben, da gibt es auch Zahlen dazu, spielen im Durchschnitt in etwa 45 Minuten pro Tag mit dem Smartphone der Eltern. Und auch Tablets sind natürlich vorhanden in großer Zahl, in großer Breite. Es gibt Baby-Tablets quasi mit so Schutzgehäusen und so weiter für 100 €. Die sind in ganz vielen Haushalten zu Hause, wo die und werden auch eingesetzt als, wenn man es mal übertragen sagen darf, digitaler Schnuller. Gebe ich meinem Kind ein solches Tablet mit YouTube drauf, ist es ruhig. Und ich kann in Ruhe bügeln oder Netflix schauen. Das wird leider flächendeckend eingesetzt und wir haben in unserer Gesellschaft noch kein Bewusstsein dafür, was da eigentlich passiert. Das nächste Beispiel an dieser Stelle wäre YouTube Kids, eine App, die viele Kinder und auch sogar Kindergartenkinder bereits zu nutzen bekommen. Und das Irre ist, wenn ich Grundschulkinder frage, wer hat auf YouTube Kids, eine App ab 0, schon mal was gesehen mit Monstern oder mit Blut? Meldet sich mehr als die Hälfte der Kinder, die YouTube Kids kennen. Die Eltern haben davon überhaupt keine Ahnung. Es gibt auf YouTube Kids ein Genre, das heißt YouTube-Kacke.
Noch nie gehört.
Ja, natürlich nicht. Das ist auch in der Erwachsenenwelt nicht bekannt. Oder auch Peppa Wutz verarsche. Fragen Sie mal ein x-beliebiges Grundschulkind, ob es schon mal von Peppa Wutz verarsche oder Peppa Schmutz gehört hat. Das sind Videos, die werden runtergeladen, Kindervideos, verändert und dann wieder hochgeladen. Und der Google-Algorithmus kapiert es nicht und lässt es durch für Kleinkinder. Und Kleinkinder sehen dann plötzlich Veränderungen, die aber geschickterweise nicht gleich am Anfang des Videos eingebaut werden, sonst würden es die Erwachsenen ja mitkriegen, sondern erst ab Minute 10 oder 12. Das heißt, die ersten 8 Minuten ein völlig normales Kindervideo und ab Minute 9 oder 10 passieren dann krasse Sachen. Einzelne Charaktere ziehen sich aus. Es gibt Hitlergrüße und Papa Wutz kackt in den Pool. Also das ist wirklich unglaublich, was die Kinder da erzählen. Und ich empfehle Erwachsenen, die Kindern YouTube Kids geben, geben Sie bitte mal bei YouTube Kids einfach nur das Wort Peppa Schmutz ein oder YouTube Kacke und schauen Sie mal, was da läuft. Und das ist für mich schon ein Beispiel. Wir haben hier einen der größten Konzerne, der es nicht schafft, Menschen einzustellen, die die Videos, die nachher Kleinkindern gezeigt werden, einmal durchzugucken, um dann das sozusagen abzusichern. Nein, der Google-Konzern will hier Geld sparen. Und selbst Kleinkinder, 3, 4, 5 Jahre alt, merken schon, ups, da leider stimmt was nicht. Aber raten Sie mal, was die Kinder dann befürchten, wenn sie das ihren Eltern sagen. Weil die Kinder instinktiv erfassen, wenn ich das meiner Mama sage, dann darf ich nicht mehr gucken. Also erzählen sie es ihren Eltern nicht. Also wissen die allermeisten Eltern nicht mal, dass eigentlich, wenn man es ernst nimmt, nicht mal YouTube Kids für Kinder geeignet sind, geschweige denn das richtige YouTube, weil das normale YouTube ist auch, da muss man wissen, es gibt auf dem normalen YouTube alle Todesszenen aus allen Horrorfilmen, die je gedreht worden sind und aus allen Horrorspielen genauso. Ab 16 und ab 18. Und das heißt, wir haben hier eine Plattform, die einfach alles hat, die tolle Videos hat, pädagogisch wertvolle Videos, aber eben auch eine sehr dunkle Seite und die entdecken die Kinder sehr bald. Und das ist etwas, was unter quasi Ausschluss der elterlichen Öffentlichkeit stattfindet, weil die Kinder, wenn sie da was sehen, natürlich niemals auf die Idee kommen würden, das ihren Eltern zu sagen. Aber was viele Eltern auch nicht wissen, ist, dass sie diese Dinge teilweise auch sehen, ohne dass sie danach suchen. Zum Beispiel in der Werbung. Wenn ich in den Grundschulen frage, wer von euch hat schon mal die Werbung, die kann man ja nicht immer wegklicken, für einen Horrorfilm gesehen, sehr gerne im Oktober, November, melden sich die Hälfte der Kinder. Werbung für einen Horrorfilm. Und das ist auch total abartig, weil die meisten Lehrkräfte sowas noch nie gesehen haben. Auch die Eltern selbst kriegen sowas ja nicht angezeigt bei YouTube, aber die Kinder. Und darüber redet kaum jemand. Die Kinder werden dann alleingelassen mit teilweise schrecklichsten Inhalten. Und deshalb muss ich auch diese Aussage von vorher bezweifeln. Wenn Eltern in der Art wüssten, was Kinder erleben, hätten wir am nächsten Tag ein europaweites Social-Media-Mindestalter ab 16.
Genau, das, was Sie gerade ansprechen, ist ja eben die große Vertrauensfrage. Wenn wir nochmal ganz kurz auf die Umfrage zurückkommen, rund ein Drittel der Eltern weiß, so die Ergebnisse, ganz sicher, dass das eigene Kind im Netz schon mit extremen politischen Ansichten, Verschwörungserzählungen oder Pornografie konfrontiert war. Und ein großer Teil antwortet auch ganz schlicht mit, weiß nicht. Und das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Es ist leider bekannt, dass Eltern nicht darüber Bescheid wissen, dass Kinder und Jugendliche nicht zu ihnen gehen und über belastende Inhalte, die sie oder verstörende Inhalte, die sie gesehen haben, mitteilen, weil die Konsequenz kann natürlich sein, mir wird das Handy weggenommen. Wie kommen wir denn weg von dieser technischen Kontrolle oder Verboten hin zu einem Vertrauensverhältnis, was Ihnen ja als Vater vermutlich auch sehr, sehr wichtig ist?
Ja, natürlich. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass wir als Eltern verstehen müssen, zunächst mal, welch lebensverändernder Moment die Übergabe eines eigenen Smartphones überhaupt ist. Wir geben unseren Kindern einen Computer in die Hand mit Zugriff auf alles, was es gibt in der Welt, inklusive allen Inhalten für Erwachsene. Und es gibt Millionen Apps für ein Smartphone. Und mit jeder einzelnen App, das hat sich in der Erwachsenenwelt noch nicht rumgesprochen, ändern sich die Risiken und die Chancen. Und dadurch ist ein Smartphone das mit Abstand komplizierteste Gerät der Welt. Und wir haben ja sozusagen als Kinder in unserer Elterngeneration noch keine eigene Erfahrung mit dem Smartphone. Wir haben es flächendeckend so gut wie alle erst als Erwachsene bekommen und schließen deshalb oft den Rückschluss, dass unsere Kinder ihr Smartphone so ähnlich verwenden werden wie wir. Aber das ist grundlegend falsch. Kinder benutzen Smartphones, sogar dieselben Apps, die Erwachsene nutzen, wie WhatsApp oder YouTube, grundlegend anders wie Erwachsene und erleben dort auch andere Dinge. Das heißt, wenn wir zum Beispiel als Erwachsene denken, ich kenne doch WhatsApp, ich nutze seit 10, 15 Jahren WhatsApp, das ist mein Go-To-Messenger everyday. Ich glaube, Kinder nutzen WhatsApp komplett anders. Ja, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Erstens entdecken sie sehr schnell, dass es da eine künstliche Intelligenz gibt, inzwischen, die seit Ostern so schlau geworden ist, dass es alle Hausaufgaben machen kann, die ein Kind je aufbekommt, inklusive Abitur, inklusive Grundstudium. Das hat sich geändert seit 3 Monaten. Die meisten Eltern und Lehrer wissen es nicht. Dann hat sich geändert, dass diese KI inzwischen auch sehr empathisch ist, also wirklich plaudert, Witze austauscht und darauf gepolt ist, die Kinder möglichst lang eben zum Verweilen einzuladen, weil sie ja Daten produzieren, mit denen man das nächste KI-Modell trainieren kann. Das wissen die Eltern so gut wie gar nicht. Zweitens, die Eltern wissen nicht, dass es in den Kanälen sozusagen auch Zugriff zu unbegrenzt vielen YouTube-Videos gibt, für die man nicht YouTube braucht, sondern man kann innerhalb WhatsApp so lange YouTube schauen, wie man will. Die meisten Eltern haben noch nie einen Kanal sich angeschaut. Die Eltern wissen auch nicht, dass einzelne Grundschüler inzwischen schon selbst auf den Kanal erstellen drücken Button gedrückt haben und dann eben selbst sozusagen ihr Privatleben fremden Menschen zugänglich machen, weil eben seit 2,5 Jahren diese Kanalfunktion WhatsApp zu einer reinrassigen Social Media Plattform macht. Das ist in der Erwachsenenwelt überhaupt nicht bekannt. Das bedeutet, ich will es mal so sagen, Erwachsene nutzen in der Regel Apps eher vom praktischen Standpunkt her. Kinder wollen Spaß und Kinder haben Zeit und Kinder drücken alle Knöpfe irgendwann aus Neugier. Und deshalb entdecken sie viel, viel mehr. Und natürlich wissen die großen Digitalkonzerne auch, dass Kinder das tun und verstecken teilweise die Funktionen, die für die Eltern nicht zugänglich sein sollen, auch hervorragend. Denn die meisten Eltern haben nicht viel Zeit und das ist auch vielleicht die Antwort auf die Frage, warum so viele Eltern es einfach nicht wissen. Es ist anstrengend, es ist kompliziert, es braucht Energie, es braucht Nerven. Und ich könnte ja entdecken, dass ich in meiner bisherigen Medienerziehung einen großen Fehler gemacht habe, nämlich meinem Kind viel zu früh, viel zu unbegleitet und viel zu unvorbereitet ein Smartphone übergeben habe. Und diese Entdeckung will man natürlich möglichst nicht machen und deshalb ist ein Teil der Eltern in so einer Art Abwehrhaltung nach dem Motto, ja, sowas gibt's, aber mein Kind erlebt doch sowas nicht.
Ja, das heißt, es braucht ein anderes Bewusstsein bei den Eltern. Wir sprechen hier natürlich über Medienkompetenz und aber auch diese Haltung, wenn ich dieses Gerät übergebe, zu vermitteln, egal was passiert, es wird keine Strafe geben, du musst zu mir kommen.
Bei Kindern auf jeden Fall. Das ist ein bisschen anders bei Jugendlichen dann. Aber die 99% der Kinder kriegen ja heute ein Smartphone als Kind. Ja, und eben nicht später. Und da sollten sich Eltern auch drüber im Klaren sein, wenn ich einem Kind ein Smartphone übergebe, übernehme ich als Eltern die absolut volle, 100%ige Verantwortung für alles, was mein Kind sieht, hört und postet. Das ist auch vielen nicht klar. Und natürlich ist es so, dass wir, die Eltern werden bis jetzt nicht unterstützt aus der Politik. Es gibt keine Orientierung. Es gibt Altersangaben, die aber niemanden interessieren, weder Eltern noch Kinder. Sieht man schon bei WhatsApp oder YouTube. Und wir haben sozusagen noch im Prinzip, leider ist es ja auch ein erfolgreiches Narrativ von Seiten der Digitalindustrie, die eben mit Absicht auch den Eltern die komplette Verantwortung zuschanzt, weil sie sagen können, unser Angebot ist doch wunderbar und es ist einfach Sachen der Eltern, die müssen da Verantwortung übernehmen und wenn die Eltern ihre Kinder früher, als wir das sozusagen empfehlen, in sehr, sehr versteckt zwar in unsere Nutzungsbedingungen, irgendwo kann man das ja nachlesen, und wenn die Eltern das machen, dann ist es deren Verantwortung und wir haben die Profite übrigens in der ganzen Zeit. Und wir haben momentan auch so hinter den Kulissen in Brüssel ja einen gigantischen Kampf. Die ganzen Lobbyisten sind gerade auf dem Vormarsch und versuchen mit allem, was sie haben, ein europäisches Mindestalter zu verhindern. Und das ist dann schon wieder die politische Dimension. Da ist immerhin einiges in Gang gekommen in letzter Zeit. Aber ich glaube, in etwa 10% der Eltern haben sich der Thematik inzwischen zugewandt, sind offen, bereiten das vor, begleiten ihre Kinder intensiv und sozusagen erkennen die Bandbreite ihrer eigenen Aufgabe. Etwa 30% sind interessiert, aber noch nicht ausreichend informiert und wollen dann dazu. Und dann haben wir leider ungefähr die Hälfte der Eltern, die die Problematik noch nicht erkannt hat, nicht im Ansatz. Und das sind auch Eltern, wo die Kinder dann berichten, dass die Eltern selber süchtig sind, dass die Eltern ständig, und das ist sehr interessant, ständig auf ihr eigenes Smartphone schauen, auch nachts. 90% der Eltern nehmen ihr Smartphone mit ins Bett als Wecker. Das sehen die Kinder jahrelang und wollen dann natürlich auch irgendwann ein Smartphone im Bett. Und das ist der schlechteste oder die schlimmste Entscheidung, die man als Elternteil heute treffen kann, wenn man einem Kind ein Bildschirm ins Bett gibt. Oder nicht aufpasst, dass es heimlich eins mitnimmt. Da passiert nämlich was, was die meisten Eltern nicht wissen. Die Kinder machen es sofort leise und dunkel, damit die Eltern nicht hören, dass es überhaupt oder sehen, dass es überhaupt in Benutzung ist. Und nachts ist dann zum Beispiel YouTube Shorts, also YouTube im TikTok-Modus, den auch die meisten Eltern nicht kennen, ist die meistgenutzte App heimlich nachts unter der Bettdecke. Und das ist den meisten Eltern überhaupt nicht bekannt, was in ihren eigenen Kinderzimmern passiert. 8 Meter Luftlinie entfernt. Ich war gestern an einer Schule, da haben in den 3. und 4. Klassen jeweils 4 oder 5 Kinder aus jeweils 2 Klassen zurückgemeldet, sie hätten schon mal die Nacht durchgemacht am Smartphone und sind dann in die Schule gegangen. Und dann fallen hinten im Zimmer die Lehrkräfte fast vom Stuhl, wenn sie das hören. Und gleichzeitig kommen sie nachher und sagen, ach, ich habe mir schon sowas gedacht, aber dass es so krass ist, habe ich nicht gewusst. Natürlich nicht, weil das wissen ja nicht mal die eigenen Eltern.
Jetzt haben wir ganz über die Eltern gesprochen. Und ich glaube, uns beiden ist natürlich bewusst, wie viel Druck und Erwartungen auf Eltern lastet. Gleichzeitig braucht es dann noch ganz viel Medienkompetenz und neues Bewusstsein für dieses Thema. Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, lassen Sie uns einmal über die politische Dimension sprechen. Laut Elternumfrage befürwortet mehr als die Hälfte der Eltern ein striktes Handyverbot an Schulen sowie ein gesetzliches Mindestalter für Social Media. Ähnliche Stimmen hört man auch aus der Politik, beispielsweise von Bundesfamilienministerin Karin Prien, die ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige fordert. Sind solche Verbote aus Ihrer Sicht der richtige Weg oder verschieben wir damit ein Problem, wenn es um den souveränen Umgang mit digitalen Medien geht?
Also da ist meine Meinung sehr eindeutig. Ich glaube, wir brauchen das ganz, ganz dringend und es ist lange überfällig. Es ist nicht eine Lösung für das Handyproblem generell, aber es ist ein gesellschaftlicher Richtwert. Wir brauchen eine Normverschiebung. Es ist nicht okay, 8-, 9- oder 6-Jährigen ein Smartphone in die Hand zu drücken und dann sozusagen sich zu denken, ja, falls es Probleme gibt, dann lösen wir die, wenn sie kommen. Denn die meisten Probleme erfahren die Eltern ja gar nicht. Das bedeutet, wir brauchen hier unbedingt ganz, ganz dringend eine gesellschaftliche Normverschiebung und die kann ein solches Gesetz erreichen, genauso wie bei der Einführung des Alkoholverbots für Kinder oder von Zigaretten. Wir brauchen hier bei Dingen, die Eltern nicht überblicken, unbedingt erstmal eine Orientierung und die kann ein solches Mindestalter sicher helfen. Ich persönlich würde sagen, 16 ist besser als 14, 14 ist besser als 13, aber 13 ist besser als nichts. Und deshalb glaube ich, dass das richtig ist und dass die Politik sich hier langsam in die richtige Richtung bewegt. Auch Frankreich hat jetzt gerade einen Vorstoß gemacht mit ab 15. Da müssen sich die EU-Länder natürlich am besten noch einigen. Und ich glaube aber, dass die Big Tech-Lobbyisten gerade auf Hochtouren laufen und versuchen, einzelne Länder dazu zu bringen, nicht zuzustimmen, weil die EU ja immer möglichst gerne einstimmig vorgehen will. Das wird sehr, sehr schwierig sein, weil Länder wie Irland, wo die ganzen Hauptquartiere der großen Tech-Giganten sitzen, Milliardeninteressen haben, eben nicht zuzustimmen. Das heißt, es wird sich zeigen, wo wir hier rauskommen, aber dass wir ein gesellschaftliches Warnsignal brauchen, ist aus meiner Sicht unumstritten. Natürlich ist das Handyproblem nicht gelöst. Natürlich umgehen 14- und 15-Jährige das in 10 Minuten. Aber auch in Australien, wo vorschnell geurteilt wird, dass das alles nichts bringt, weil viele es umgehen. In Australien kriegt seit dieser Diskussion 10-Jährige eben nicht mehr automatisch ein Smartphone. Und es wird ein bisschen brauchen, bis die Gesellschaft hier sozusagen dazu lernt. Es ist ähnlich wie zum Beispiel, als eingeführt worden ist in Deutschland, man darf Kinder nicht schlagen. Da gab es in der Gesellschaft auch noch viele, die gesagt haben, ja, eine Ohrfeige hier und da schadet nicht. Und wir haben ein paar Jahre später aber diese Normverschiebung hinbekommen. Oder auch, ich muss mich im Auto anschnallen. Da gab es am Anfang auch, das beschneidet meine Freiheit. Inzwischen ist es völlig normal, dass wir uns anschnallen im Auto. Und es ist auch richtig und gut so. Ich glaube, das Gleiche brauchen wir bei Smartphones. Jetzt gibt's bei den Eltern aber lustigerweise die Forderung, die Schulen sollen smartphonefrei bleiben, während sie selbst ihre Kinder am Nachmittag und Abend und Nacht völlig allein lassen mit Smartphones. Das ist ein großer Widerspruch. Ich möchte deshalb einzeln drauf eingehen. Ich würde zunächst sagen, an allen Schulen, an denen ich bis jetzt war, die ein sogenanntes Away for the Day Modell oder ein Bell-to-Bell, so heißt es in Amerika. Sprich, nicht nur ein Verbot in Anführungszeichen, das eine Bitte ist, die Handys doch auszuschalten. Das gibt's ja auch als Verbot, ist aber keins. Weil da läuft der Klassenchat sogar im Unterricht weiter und in den Pausen wird auf dem Klo TikTok geschaut. Das ist meiner Meinung nach keine Lösung. Wir brauchen Schließfächer und oder andere Mechanismen, die dafür sorgen, dass das Gerät physikalisch aus dem Zimmer ist. Weil, das wissen wir alle, Handys lenken ab. Und wenn nur ein einziges Smartphone ab und zu mal vibriert in der Tasche, haben sie wieder diesen großen Störfaktor im Unterricht. Außerdem berichten alle Schulen unisono, an denen ich jetzt war, es waren 20, 30 Schulen, die das schon eingeführt haben, die sagen alle, und zwar Schüler wie Lehrer, wir sind wieder fröhlicher, wir reden mehr miteinander. Die Stimmung in der ganzen Schule hat sich deutlich, deutlich positiver gestaltet. Ja, und keiner will zurück. Das ist auch sehr interessant. Schulen, die das eingeführt hat, ich kenne keine einzige Schule, die zurück will. Fangen wir mal so an. Dann gibt es in vielen Schulen inzwischen auch sogenannte smartphonefreie Grundschulklassen und auch smartphonefreie 5. und 6. Klassen. Das fängt immer mehr an. Es nützt einen sehr, sehr interessanten Aspekt aus. Die Kinder und die Jugendlichen wollen ja nur nicht die einzigen sein, die es nicht haben. Wenn sie wissen, dass keiner in der Klasse eins hat, hat auch keiner damit ein Problem. Es gibt sogar viele Kinder, die froh darum sind und die ganz stolz berichten. Ich gehe in eine smartphonefreie Grundschulklasse, Klammer auf, ich habe den ganzen Stress nicht, den die anderen haben, ich werde nicht süchtig, ich muss nicht ertragen, dass Pädokriminelle mich anbaggern und so weiter. Die Kinder sind ja nicht doof und kriegen viel mit und deshalb freuen sich manche auch in den Grundschulen, dass sie keins haben. Natürlich gibt es auch welche, die sich nicht darüber freuen, das ist schon klar. Aber es gibt eben auch bei Kindern und Jugendlichen ein Umdenken. Und übrigens, die allermeisten Jugendlichen mit großer Mehrheit wollen unbedingt ein Mindestalter für Social Media.
Vielleicht können wir passend dazu nochmal über das große Handy-Experiment in Österreich sprechen. Im März 2026 gab es ein landesweites, freiwilliges Handy-Experiment. 72.000 Schülerinnen und Schüler haben mitgemacht und 21 Tage lang freiwillig auf ihr Smartphone verzichtet. Was zeigt uns so ein Experiment im Vergleich zu Verboten? Und was ich besonders spannend finde, Sie haben es gerade schon gesagt, wie fröhlich die Kinder eben waren. Was zeigt uns dieses Experiment auch in Bezug auf dieses Suchtpotenzial, was das Ganze mit sich bringt?
Ich finde dieses Experiment hervorragend. Es ist die beste und gleichzeitig auch zahlenmäßig einfach stärkste wissenschaftliche Untersuchung, die wir bis jetzt hatten, überhaupt. Sie wird lustigerweise von vielen, auch medienpädagogischen Institutionen, verschwiegen, einfach nicht beachtet. Denn sie bringt ein paar Erkenntnisse mit sich, die vor allem für die Digitalfirmen sehr, sehr unangenehm sind. Nämlich Folgendes. Ich fasse das mal so zusammen. Alleine, dass 72.000 Kinder und Jugendliche freiwillig mitmachen, zeigt schon, der Wunsch ist da. Der Wunsch ist da nach mehr Erholung. Der Wunsch ist da nach weniger Sucht. Und der Wunsch ist da nach mehr direkter, persönlicher Gemeinsamkeit. Also quasi direkten Austausch in physischer Gegenwart. Der ist eindeutig da. Das Lustige ist, oder das Kuriose ist, wir hören ja auch in vielen Untersuchungen, auch bei uns, die Kinder wissen, dass es süchtig macht, und nutzen es trotzdem sehr viel, denn sie können nicht aufhören alleine. Das ist der große Punkt. Und wenn alle in der Klasse aufhören oder der Großteil, so wie in diesem Experiment, dann sind die Kinder sehr neugierig drauf und wollen es mal ausprobieren. Und das ist natürlich irre gut für die, sagen wir so, Selbstreflexion, wie nutze ich digitale Medien. Und um vielleicht mal kurz darzustellen, was dort vielen, vielen passiert ist. In den ersten 2-3 Nächten gab es teilweise ja richtig körperliche Entzugserscheinungen. Die Kinder und Jugendlichen konnten teilweise nicht mehr schlafen ohne Smartphone und die hatten das Gefühl, die Welt zu verpassen und hatten Schweißausbrüche regelrecht. Das hat sich dann gelegt und dann ab dem dritten Tag ungefähr haben alle entdeckt, wenn sie aus der Schule nach Hause kommen, ihnen ist unendlich langweilig, weil diese Routine, ich setze mich erstmal aufs Bett und gucke ein bisschen TikTok oder Insta-Reels und dann ist der restliche Tag schon gelaufen, die fiel plötzlich weg. Und Langeweile macht sich breit, ein seltenes Gefühl. Und plötzlich entdecken die Kinder, wow, den anderen ist ja auch langweilig. Und sie haben auch unter der Woche wieder angefangen, sich zu treffen. Und dann haben sie gemerkt, wie schön das eigentlich ist. Die große Welt wird zwar kleiner, aber die kleine Welt wird größer. Ja? Und die Lehrkräfte haben mehr oder weniger unisono berichtet, die Schüler waren so gut drauf, wie jahrelang zuvor nicht. Und einige Schüler haben auch berichtet, es tut ihnen richtig weh, das Handy wieder einzuschalten. Natürlich haben sie sich darauf gefreut, dass sie wieder sozusagen am digitalen Leben teilnehmen können. Aber es war eben auch der Wermutstropfen dabei, jetzt geht es wieder los mit der Sucht. Mist, eigentlich will ich gar nicht unbedingt. Und das ist wirklich interessant. Und da sind viele Effekte, die auch, das muss man auch ganz offen sagen, von vielen medienpädagogischen Institutionen einfach totgeschwiegen werden. Die eben die Meinung vertreten, alles Digitale ist toll und man muss es nur richtig benutzen. Aber die Kinder und Jugendlichen wissen, sie haben keine Chance gegen den Suchtfaktor, der sozusagen, das ist ein unfairer Kampf. Ja? Wir haben hier auf der einen Seite ein Heer von nicht nur Ingenieuren, sondern auch Verhaltenspsychologen, die die Algorithmen so trimmen, dass man nicht widerstehen kann. Und wir wissen das als Erwachsene eigentlich auch. Also quasi einem Jugendlichen zu sagen, du nutzt es halt weniger, ist lächerlich. Wir selbst als Erwachsene sind dafür verantwortlich, dass unsere Kinder das ja schon so früh benutzen. Wir geben ihnen Apps, die süchtig machen. Warum reden wir es nicht oft an? Sie machen süchtig. Auch viele Spiele übrigens. Und dann ärgern wir uns später, dass die Kinder süchtig werden. Und ich glaube, in diesem ganzen Spiel, wenn wir so anschauen, wer sind die Player in diesem Spiel? Wir haben die Eltern, wir haben die Kinder, wir haben die Geräte selber, die Smartphones, aber wir haben auch die Digitalindustrie, die wir manchmal so ganz vergessen. Und ich glaube, da sollten wir unseren Fokus drauf richten, weil ich glaube, sagen wir so, in dem ganzen Konzert sind die Kinder garantiert am wenigsten verantwortlich für die Situation, in der wir jetzt seit Jahren stecken. Sie sind nicht dafür verantwortlich, dass überall die Fähigkeiten der Kinder sinken. Jeder weiß es, jede Untersuchung bestätigt es, die Kinder, das ist die erste Generation, die wir jetzt haben, die quasi ihre Eltern nicht mehr übertrifft. Seit Beginn der Messungen. Da muss irgendwas passiert sein. Und alle Lehrkräfte wissen, sie können heute Arbeitsblätter von vor 10 Jahren nicht mehr hernehmen.
Ja,
Es
und Sie
geht
haben
nicht.
auch gerade die verschiedenen Player erwähnt, wenn wir über
Ja.
Verantwortlichkeiten sprechen. Und
Ja.
ich glaube auch, dass viele Eltern sich bei dem Thema einfach im Stich gelassen fühlen und alleine fühlen auf weiter Flur. Das hat auch die Umfrage gezeigt. Die meisten Eltern wünschen sich mehr Unterstützung, zum Beispiel beim Erkennen von KI-Inhalten, von Falschnachrichten. Die Hälfte weiß nicht mal, wo es Hilfe oder Anlaufstellen gibt zu dem Thema. Und wir haben ja auch gerade über Verbote gesprochen, über smartphonefreie Schulen. Ich glaube, es wäre auch für Eltern natürlich viel leichter, zum Kind zu sagen, pass auf, es ist eine smartphonefreie Schule. Es gibt kein Handy. Pass auf, Social Media ist erst ab 13, kannst dich da noch nicht anmelden, du bist 10 Jahre alt. Und diese Dauerleier, aber alle meine Freunde haben ein Smartphone, das kennt man ja von vielen Eltern,
Was
dass
allerdings
es einfach schwer
oft
ist.
gelogen ist. Das muss man auch dazu sagen, weil wir hätten auch gelogen in der Situation. Also diese Behauptung, alle haben eins, nur ich nicht, die stimmt fast immer nicht. Ja. Aber dass Kinder es versuchen, müssen wir verstehen, weil natürlich sehen sie bei ihren eigenen Eltern, bis sie 10 Jahre alt sind, sehen sie 10 Jahre lang, dass ihre eigenen Eltern das Gerät offensichtlich sehr praktisch finden. Und manchmal auch lachen, wenn sie drauf schauen. Das ist toll, spannend, interessant, bunt, bewegt sich und macht Töne. Ja, genau, so ist es. Wir haben letztendlich zu Recht die Situation, dass die Politik die Eltern bis jetzt völlig allein lässt. Wir haben weder werden Gesetze umgesetzt. Es gibt ja theoretisch den Digital Services Act, wo drin steht, dass Apps für Kinder nicht die Kinder süchtig machen dürfen. Und trotzdem passiert nichts. Und das liegt einfach daran, weil der Gesetzgeber im digitalen Raum den KI, den digitalen Plattformen maßlos unterlegen ist. Wer soll denn bitte 7 Millionen Apps kontrollieren, die sich ständig verändern? Diese Institution gibt es nicht. Es kann auch keine geben, so schnell. Das heißt, bis wir, es gibt auch den schönen Vergleich mit der Achterbahn, die leider ab und zu mal auch Verletzte und Tote produziert, die würden wir sofort stoppen und Kinder erst wieder reinlassen, wenn nachgewiesenermaßen sicher gestellt ist, dass dieses Produkt sicher ist. Das haben wir aber nicht. Und deshalb müssen wir die Geisterbahn für Kinder sperren.
Also, wenn Sie mir erlauben, würde ich einmal ganz kurz so zusammenfassen, wenn man Ihnen so zuhört. Ich glaube, was Ihnen wichtig ist, ist zu sagen, ich möchte hier keinen Alarmismus betreiben, aber es ist Zeit, dass wir als Gesellschaft aufwachen, nicht nur die
Richtig?
Eltern, sondern alle Player, die mit diesem Thema zu tun haben. Und im Moment herrscht Überforderung auf ganz vielen verschiedenen Seiten, aber Panik ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber und wir wollen auch alle Menschen, die hier zuhören, die in irgendeiner Form mit Kindern zu tun haben, das betrifft ja nicht nur Eltern, nicht mit diesem Ohnmachtsgefühl entlassen. Also wenn wir jetzt nochmal sagen, wir gucken auf eine Schulklasse, die eben gerade mit KI und Social Media groß wird, was gibt Ihnen persönlich trotzdem Hoffnung, dass wir das noch auf die Kette kriegen? Ganz einfach gesagt.
Ich bin den Australiern unendlich dankbar, dass sie eine weltweite Diskussion angestoßen haben, die überall auf fruchtbaren Boden fällt. Ich glaube, die Eltern der Welt haben einfach genug. Sie wollen nicht mehr ihre Kinder quasi an die Digitalindustrie, wenn man so will, verfüttern. Beziehungsweise der Zugriff, der jetzt einfach stattfindet und vor allem der gesellschaftliche Druck, der so hoch ist, dass viele Eltern sich gedrängt fühlen, ihrem Kind mit 10 ein Smartphone zu geben, obwohl sie das gar nicht wollen, weil sie genau wissen, das ist ein Gerät. Da passieren auch manchmal Dinge, die eben eher für Erwachsene sind. Und das ist ja auch so, ja. Das heißt, dieser gesellschaftliche Druck auf den Eltern, der muss einfach aufhören, solange die großen Plattformen Kinder nicht schützen. Das heißt, wir dürfen unseren Ich sehe es eher andersrum. Ich glaube nicht, dass wir Kindern Social Media verbieten, sondern wir verbieten der Social Media Industrie den Zugang zu unseren Kindern. Und ich spreche auch lieber von einem Mindestalter als von dem Wort Verbot. Weil das Wort Verbot triggert viele Menschen und die sagen, der Staat soll aufhören zu verbieten. Wir sollen das lieber alle selbst hinkriegen. Ich glaube, das Wort Mindestalter wird meistens von denen benutzt, die eine Regelung haben wollen. Und das Wort Verbot wird ganz oft, zumindest in der Diskussion, von denen benutzt, die eigentlich die Interessen der Digitalindustrie lustigerweise vertreten, weil sie wissen, dass dieses Wort triggert und viele Leute eben auf Ablehnung stoßen lässt. Okay, das ist das Einige. Mir macht große Hoffnung, dass es inzwischen viele Eltern gibt. Ich merke seit etwa einem Jahr teilweise Kinder, die sagen, nö, ich krieg noch keins und die auch das mit Stolz vertreten. Das ist so ganz neu. Nö, ich krieg keins, ich will auch gar keins und ist auch in Ordnung so, weil meine Eltern schützen mich. Was? Das ist was ganz Neues. Das sind natürlich nicht viele. Es gibt auch viele, die wollen es unbedingt, egal was. Die sind noch nicht so weit. Aber in nahezu jeder Familie, das ist zum Beispiel ein guter Indikator, streiten die großen Geschwister mit den Eltern, was die den Kleinen alles erlauben. Weil die Großen wissen Bescheid. Und deshalb glaube ich, und wie gesagt, auch ganz, ganz wichtig ist, die meisten Jugendlichen, die allermeisten, übergroße Mehrheit, sind für ein Social Media Mindestalter. Die meisten, die ich befragt habe, bis jetzt glauben, ab 14 ist richtig. Es gibt aber auch einige, die fragen ab 16, und so gut wie niemand, fragen Sie jeden beliebigen 16-Jährigen, ist für ein Weiter so. Es gibt Mindestalter, an die sich keiner hält. Und die wissen Bescheid. Wir sollten mehr auf unsere Jugend hören und auf junge Erwachsene, die es gerade hinter sich haben in der ganzen Diskussion. Für die ist völlig, völlig klar, wir brauchen eine staatliche Unterstützung durch eben ein gesellschaftliches Signal, wie es zum Beispiel ein Mindestalter ausstrahlen könnte. Obwohl es natürlich nicht alle Probleme behebt. Und auch Eltern müssen sich darüber im Klaren werden. Viele Jugendliche verbringen heute mehr Zeit am Smartphone als im Schulunterricht. Das ist auf Dauer nicht gut für unsere Gesellschaft. Denn die alleinige Nutzung von digitalen Geräten führt noch nicht zu mehr Kompetenz. Im Gegenteil. Sie führt eher zu mehr Sucht, zum Ausgesetztsein von nicht kindgerechten Inhalten, um es mal höflich auszudrücken. Und sie führt dazu, dass viele Kinder leider auch schon sehr traurig werden in der Grundschule, weil sie nachts Sachen sehen, die so schlimm, grausam, brutal oder eklig sind, dass sie damit nicht zurechtkommen. Und das sollten wir uns ganz genau ansehen, aber das passiert ja schon auch. Ich merke mehr und mehr Eltern, die sozusagen sich der Thematik zuwenden. Es gab vor 5, 6 Jahren oder vor Corona, wenn ich einen Elternabend gemacht habe, waren es teilweise 8 Eltern manchmal an manchen Schulen. Das erlebe ich kaum noch. Und inzwischen haben wir schon manchmal dreistellige Zahlen von Eltern und Kindern.
Und ich habe mir überlegt, ganz zum Abschluss, habe ich jetzt noch mal einen kleinen persönlichen Ratgeber für die Eltern, die hier zuhören, nämlich aus ihrem Buch eine kleine Zusammenfassung als Tipps für Eltern, fand ich sehr, sehr hilfreich. Erstens, in der Grundschule und davor reicht ein Tastentelefon völlig aus. Wir wollen jetzt übrigens zu Hause beispielsweise das alte Festnetztelefon wieder einführen, damit man sich auch damit einfach verabreden kann. Tappen Sie nicht in die Falle, aber ich kann meinem Kind doch vertrauen, fand ich auch sehr hilfreich. Und natürlich Ihr leidenschaftliches Plädoyer eines Mindestalters, Smartphones ab 14 und Social Media ab 16. Herr Wolf, wenn ich Sie zum Abschluss noch einmal bitten darf, passend zum Titel unseres Podcasts, in wirklich einem Satz zu sagen, wie können wir Gesellschaft besser machen? Was wäre Ihre Antwort?
Liebe Eltern, versteht, dass Medienerziehung in einer digitalen Welt der wichtigste Teil der Erziehung geworden ist. Und es wird Energie kosten und Zeit und Nerven und es wird sich lohnen.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es unheimlich spannend und ich glaube, wir alle müssen uns einfach darüber bewusst werden, dass echte Medienkompetenz nichts Technisches ist, nicht mit irgendwelchen Kindersicherungs-Apps zu tun hat, sondern schon beim gemeinsamen Gespräch am Esstisch beginnt. Ohne Zeigefinger natürlich, aber mit ganz viel Haltung, Offenheit und Neugier. Also vielen Dank für diese wertvollen Einblicke und vor allem diesen praxisnahen Einblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, die kompletten Ergebnisse der repräsentativen Umfrage Eltern im Fokus 2026 haben wir in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Herr Wolf, ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich auch. Dankeschön. Danke fürs Gespräch.
Alles Gute. Gesellschaft besser machen. Eine Podcast-Produktion der Körber-Stiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Sherzada. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und lasst eine Bewertung da.